Okay, Technik ist auch soweit, dann können wir loslegen. Ja, wir haben heute den einen oder anderen Wortbeitrag gehört. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch über die Überschriften erinnern könnt, die man so aus diesen Beiträgen heraus hören konnte. Es ging um Selbstbeherrschung, es ging um Langmut, es ging um Freude und Friede. Im Abendmahl durften wir uns daran erinnern, wie treu und gütig unser Gott ist. Ja, und Eva hat gerade noch einmal eine kleine Geschichte über Sanftmut erzählt. Und ich denke, spätestens jetzt sollte jedem bewusst sein, unter welchem Thema dieser Gottesdienst steht. Das ist die Frucht des Geistes. Heute in meiner Predigt wird es eher weniger über die einzelnen Früchte gehen, darüber haben wir gerade eben was gehört, sondern eher darum, wie wir diese Frucht erlangen können, wie wir diese Frucht sichtbar machen können in unserem Leben, wie wir sie vollbringen können. Und dazu möchte ich dann einmal zu Beginn unseren Text vorlesen, steht in Galater 5, Vers 16 bis 25. Könnt gerne mit aufschlagen. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich euch schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ja, diesen Vers 22, wo die Früchte des Geistes aufgezählt haben, die kennen wir. Und ich glaube, da stimmt mir jeder ein, das sind sehr schöne Eigenschaften. Und das sind Eigenschaften, die, glaube ich, jeder von uns gerne hätte. Und wir gucken dann allzu oft auf unser Leben und stellen fest, dass man diese Frucht doch oft nicht wirklich sieht. Ich werde heute durch diesen Abschnitt nicht chronologisch gehen, sondern ein bisschen springen. Aber ich hoffe, ich habe trotzdem irgendwie ein System reingekriegt. Wollte ich euch nur einmal vorher sagen. Das Erste, was ich mir angucken möchte, ist nicht die Frucht des Geistes, sondern die Frucht des Fleisches. Und die lesen wir in Vers 19, 20 und 21. Und wenn... Es werden Früchte aufgezählt. Und als Erstes eben die Früchte des Fleisches. Und ich möchte euch einmal fragen, wenn ihr euch diesen Text durchlest, eben diese drei Verse mit den Früchten des Fleisches, was geht da in euch vor? Habt ihr, wenn ihr diese Dinge durchlest, ich sage mal, ein gutes Gefühl? Oder was sagt euer Gewissen zu jedem dieser einzelnen Punkte? Und ich glaube, dass bei den meisten Punkten in diesen drei Versen ein klarer moralischer Konsens zu finden ist. Zum Beispiel Mord, Selbstsucht, Streit, Zorn, Feindschaft, Zwietracht und Parteiung. Wenn man einem zufällig ausgewählten Menschen auf der Straße all diese Dinge sagt, dann wird er hoffentlich mit einer großen Wahrscheinlichkeit sagen, dass diese Dinge falsch sind. Reden wir aber über sowas wie Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Neid, Trunkenheit oder Gelage, dann steigt die Wahrscheinlichkeit rapide, dass diese Person sagt, das liegt im Ermessen der Person. Ja, lass die Person noch neidisch sein, ist doch ihr Problem. Und so wird das Wort Gottes verwaschen und trübe werden. Paulus sieht das hier in diesem Text aber ganz anders. Er sagt in Vers 19 ganz klar, dass diese Dinge offenbar sind. Was heißt das? Was heißt dieses, wenn er sagt, dass diese Dinge offenbar sind? Dazu müssen wir einmal zurück zum Anfang der Bibel gehen, denn da lesen wir, dass Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hatten. Durch das Essen dieser Frucht wussten sie nun, was gut und böse ist. Sie konnten unterscheiden zwischen Gut und Böse. Es hat ihnen aber niemand gesagt, sondern sie wussten es einfach. Das ist immer ein bisschen, ich finde diesen Gedanken mit der Erbsünde, von der wir so oft sprechen, manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Aber Miriam meinte sich vor ungefähr einem Jahr mal wieder Kaninchen anzuschaffen. Jetzt hoppeln bei uns, oder beziehungsweise im Feldgraben, wohnen da ja nicht mehr, 3 weiße Kaninchen rum. Und ich finde das sehr interessant, die manchmal zu beobachten, weil die sind in einem Gehege aufgewachsen, wo kein Erdreich drunter war. Und bei uns im Gehege, das wir im Garten haben, das Erde. Und irgendwann, als sie etwas größer wurden, haben sie angefangen zu buddeln. Haben sie angefangen zu graben. Und es war richtig, die haben das ganze Gehege umgebuddelt, umgegraben. Also wirklich, da war ein großer Erdhaufen. Und ich fand das sehr faszinierend, weil es hat ihnen niemand beigebracht. Es ist in sie hineingelegt worden. Sie konnten es nie beobachten bei ihrer Mutter oder bei ihren Geschwistern. Es war in sie hineingelegt. Und so ist das auch mit der Erbsünde, die wir haben. Es ist uns hineingelegt, dass wir, seitdem Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben, dass wir erkennen können, was gut und was böse ist. Ich habe mit einem Arbeitskollegen über das übermäßige Trinken auf Feiern oder ähnlichen anderen Anlässen geredet. Und was ich in diesem Gespräch festgestellt habe, dass er weiß, dass das nicht gut ist. Ja, dann hört man oft sowas, boah, das mache ich nie wieder. Und eine Woche später höre ich mir genau das Gleiche an. Er weiß, dass es nicht gut ist und tut es trotzdem. Es ist ihm offenbar. Er kann unterscheiden zwischen Gut und Böse. Tun wir diese Dinge, die hier als Früchte des Fleisches aufgelistet sind, dann tun wir das mit dem Wissen, dass es falsch ist. Und Paulus sagt, dass Menschen, die solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Schauen wir uns als nächstes den Vers 22 einmal an. Die Frucht des Geistes. Und hier stellt Paulus diesen extremen Kontrast auf. Und er sagt in Vers 23 etwas sehr Interessantes. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Es gibt kein Gesetz gegen die Liebe, gegen Freude, gegen Friede, gegen Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der gesagt hat, ich finde das überhaupt nicht gut, wenn du so friedlich bist? Sanftmut, ach nee. Vor allen Dingen deine Selbstbeherrschung. Wie kannst du so selbstbeherrscht sein? Das ist also, nee, das verbiete ich dir. Nein, sowas gibt es nicht. Sowas, das hört sich absurd an, wenn ich sowas sage, ja? Und Paulus bestätigt das hier im Vers 23, indem er sagt, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Es gibt niemanden, der etwas dagegen hat und erst recht nicht das Gesetz, das Gott uns gegeben hat. Und das führt zu einem interessanten Gedanken, denn wenn es dagegen kein Gesetz gibt, dann gibt es davon noch nicht genug. Wir können niemals genug Liebe zeigen, wir können niemals genug Freude zeigen, wir können niemals sanftmütig genug sein, wir können niemals genug Selbstbeherrschung haben und so weiter. Nun ja, aber wie können wir es schaffen, diese Frucht in unserem Leben zu vollbringen? Und dazu müssen wir einmal verstehen, wie entsteht eine Frucht. Die ist ja nicht einfach da. Ja, klar, wir können zu einem Apfelbaum gehen, stehen ja öfters mal am Straßenrand und können uns einen Apfel pflücken. Aber dieser Baum, der muss ja irgendwie mal dahin kommen. Und dann ist irgendjemand mal dahin gegangen und hat ein kleines Saatkorn in die Erde getan. Und dann hat es sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis aus diesem Saatkorn ein Baum geworden ist. Und an diesem Baum, irgendwann hingen dort einmal Früchte. Das heißt, ich muss einen Samen ins Erdreich legen und nicht nur irgendeinen Samen, sondern den Samen von dem, was ich ernten will. Und wenn ich die Früchte des Geistes ernten möchte, dann muss ich das Wort Gottes säen. Und ja, die meisten, die hier sitzen, die haben das Wort Gottes schon in ihr Herz gesät bekommen. Und es wächst. Nur, wie ich schon am Anfang der Predigt gesagt habe, oft scheint es uns so, dass ja, wir die Früchte nicht wirklich sehen. Dass wir denken, irgendwie fehlt es mir so oft an Selbstbeherrschung. Ich wache morgens auf und eigentlich ersticken mich meine Sorgen und ich bin total traurig und kann diese Freude und den Frieden, den Jesus mir gibt, gar nicht nach außen zeigen. Und stattdessen zu Jesus zu gehen und in seinem Wort zu lesen, verfallen wir in einen heiligen Aktionismus. Wir wollen etwas tun. Wie oft bin ich schon morgens aufgewacht und dachte mir, heute mache ich es auf der Arbeit besser. Und ich wollte alles geben und beim ersten Problem vergessen. Mein ganzes gutes Vorhaben war vergessen. Wie oft nehme ich mir vor, im Straßenverkehr etwas ruhiger zu sein? Dann ist der erste Schleicher vor mir und ich drücke aufs Gas und überhole ihn. In einem Wutanfall, mehr oder weniger. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist auch keine Selbstbeherrschung in mir zu sehen, das muss ich ganz klar sagen. Und ja, so ist das, dass wir, wenn wir diese Frucht nicht sehen, etwas dazu beisteuern wollen und dann eben in diesen Aktionismus verfallen, dass wir etwas tun wollen. Aber, wie ich schon gesagt habe, dieser Baum, der braucht Zeit. Der braucht Zeit, bis er ausgewachsen ist und wirklich gute Früchte bringen kann. Und diese Zeit müssen wir uns auch lassen. Ihr kennt doch alle den Spruch, gut Ding will Weile haben. Und so ist das auch hier. Wir brauchen Zeit. Und anstatt uns morgens fest vorzunehmen, heute etwas freundlicher zu unseren Mitmenschen zu sein, sollten wir einfach morgens öfters mal in das Wort Gottes gucken. Sollten wir uns von Gott ermutigen lassen. In seinem Wort forschen, in seinem Wort studieren. Und zu ihm beten. Das ist so eher das, was uns dann nach dem Scheitern einfällt. Und wenn wir das tun, wenn wir beten, wenn wir Bibel lesen, wenn wir Gott vertrauen und ihn tagtäglich konstant in unserem Leben halten, dann wird dieser Baum wachsen können und die Früchte des Geistes werden irgendwann zum Vorschein kommen. Wir können diesen Baum nicht dazu überreden, schneller zu wachsen. Aber wir können ihn daran hindern, so zu wachsen, wie er es gerne würde. Wir können dem Baum das Wasser entziehen oder ihm einen nährstoffarmen Boden geben. Wir können ihn in den Schatten stellen. Und all das wird dazu beitragen, dass der Baum langsam bis gar nicht wachsen kann. Und dazu möchte ich einmal den Vers 16 und den Vers 17 lesen. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das Fleisch, also der natürliche Mensch, streben nicht nach der Frucht des Geistes, sondern nach der Frucht des Fleisches. Der natürliche Mensch und unser von Gott erneuerter Geist führen einen erbitterten Kampf jeden Tag. Wenn wir Gott und sein heiliges Wort in unser Leben dämpfen, weil wir immer wieder der Versuchung nachgeben, so wird der Baum nur sehr langsam wachsen können. Jedes Mal, wenn wir einer Versuchung nachgeben, dämpfen wir das Wort Gottes in unserem Leben. Wir sehen die guten Früchte und wollen sie unbedingt haben, aber anstatt Gottes Wort in uns wirken zu lassen, verfallen wir wieder in diesen blinden Aktionismus. Wir versuchen, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen, weil es uns nicht schnell genug geht. Aber ich finde diesen Gedanken beruhigend, dass das Wort Gottes einfach nur Zeit braucht. Wie oft vergleichen wir unser Leben mit großen Glaubensvorbildern und stellen fest, dass wir diese Frucht nicht bringen, die sie bringen. Ein Wachstumsprozess braucht Zeit und das hat es auch bei denen und das dürfen wir nicht vergessen. Ja, wenn wir auf einen, ja, vielleicht der eine guckt auf einen MacArthur, ich habe zum Beispiel auch schöne Prediger oder gut Prediger, die wirklich Gutes, das Wort Gottes gut auslegen, wie zum Beispiel den Paul Washer oder ja, Bücher, in die ich öfters mal reingucke, von ja, guten Autoren und ich sehe ihr Werk, das sie übrigens durch Gott gemacht haben und ich sehe ihre Früchte und ich gucke auf mein Leben und ich sehe diese Früchte nicht und es beruhigt mich, wenn ich sagen kann, ja, ich sehe diese Früchte noch nicht, weil die hatten mehr Zeit als ich. Es braucht Zeit, wir dürfen uns nicht hetzen. Wir müssen in Gottes Wort bleiben. Wir müssen täglich zu ihm kommen, mit ihm beten, eine Beziehung zu ihm aufbauen. Und damit wir diesen Baum, der in uns wächst, nicht daran hindern, zu wachsen. Ich möchte einmal den Vers 24 und den Vers 25 lesen. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Entscheiden wir uns für Jesus, dafür sein Wort in uns wachsen zu lassen, dann bedeutet das jeden Tag aufs Neue sein Ego beiseite zu stellen und sich ganz Jesus hinzugeben. Da gibt es noch eine bekannte Stelle in Matthäus 16, Vers 24. Möchte ich einmal vorlesen. Moment. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn ich jemanden verleugne, dann breche ich den Kontakt zu ihm ab und breche die Gemeinschaft zu ihm ab. Das beste Beispiel davon steht auch in der Bibel, als Petrus Jesus verleugnet hat. In diesem Moment hat er völlig den Kontakt zu ihm abgebrochen, hat ihn die Gemeinschaft zu ihm verlassen, und es gab diesen Moment, wo Jesus Petrus angeschaut hat, und in diesem Moment ist Petrus das aufgefallen, was er da für eine Lücke zwischen seinem Meister und ihm hat entstehen lassen. Und wozu Jesus uns hier auffordert, ist, dass wir uns selbst verleugnen. Das heißt, wir geben uns selbst auf, wir geben unsere Wünsche auf und unsere eigenen Ziele in unserem Leben, und das jeden Tag. Jeden Tag sollen wir Jesus dazu einladen, auf unseren Thron zu kommen. Aber erstmal müssen wir auf diesem Thron Platz machen. Wir müssen selbst von diesem Thron runter und uns selbst von diesem Thron verbannen. Matthäus 7, Vers 13 und 14, da steht auch noch etwas sehr Interessantes, auch eine Stelle, die wir kennen. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die dort hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Sich selbst vom Thron zu stoßen und Jesus dort drauf zu setzen, jeden Tag seine Wünsche und seine Ziele beiseite zu stellen, um Jesus zu dienen, um Jesus in seinem Leben größer werden zu lassen, das ist schwer. Das ist nicht leicht. Und Jesus sagt uns das hier, dass dort eine kleine Pforte ist. Und diese muss erst gefunden werden. Und wenn du diese Pforte öffnest, ist dort hinten, dahinter nicht ein breiter Weg, sondern ein sehr, sehr schmaler Weg. Ja, und diesen Weg, den müssen wir bis zum Ende gehen. Und jeden Tag auf neue uns selbst verleugnen. Aber Jesus ermutigt uns auch, diesen Weg zu gehen. Und da steht eine sehr schöne Stelle in 2. Korinther 12, Vers 9. Und da sagt Paulus: Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird dir in deiner Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Jesus hilft uns, einmal diese Pforte zu finden und zweitens diesen Weg zu gehen. Und jeden Tag unser Kreuz auf uns zu nehmen und selbst zu verleugnen und selbst von unserem Thron des Lebens runterzustürzen und Jesus dort oben drauf zu setzen, ihn einzuladen, dass er sich dort oben drauf setzt. Und wenn wir das tun, dann wird dieser Baum wachsen mit der Zeit. Und er wird Früchte bringen. Nur wir brauchen Geduld und dürfen das Steuer nicht selbst in die Hand nehmen. Sonst hindern wir den guten Baum nur am Wachsen. Und ganz zum Schluss möchte ich trotzdem nochmal auf zwei Früchte eingehen, die mir bei dem ganzen Durchlesen noch sehr wichtig geworden sind. Das ist einmal die Liebe und die Selbstbeherrschung. Es gibt oft, wenn man diese Stelle auslegen will, so eine Dreieraufteilung, dass du einmal die Liebe und die Freude und die Friede hast, die du in der Beziehung zu Gott brauchst, Langmut, Freundlichkeit und Güte, die du zu deinen Mitmenschen hast, und Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, die du, ich sage mal ganz vorsichtig, zu dir selber hast. Und ich habe nichts gegen diese Auslegung, ich finde die echt gut, aber mir ist aufgefallen, dass dieser Vers eingemauert ist in zwei Worten: Liebe und Selbstbeherrschung. Die Früchte des Geistes werden getragen von der Liebe und der Selbstbeherrschung. Beides brauchen wir, damit die Frucht des Geistes in uns wachsen kann. Ohne Selbstbeherrschung wird nicht eine Frucht in uns auftauchen. Wir werden das Wort Gottes niemals in uns wachsen lassen können, wenn wir keine Selbstbeherrschung haben. Und ohne die Liebe ist jede Frucht wertlos. Und dazu möchte ich zum Abschluss das Hohelied der Liebe einmal nochmal vorlesen im Kontext zu den Früchten des Geistes. Die finden wir, wer es nicht weiß, in 1. Korinther 13. Und da schreibt Paulus: Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich all mein Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Amen. Ja, und zum Abschluss meiner Predigt würde ich gerne noch einmal beten. Vater, ich danke dir, dass du uns so dein Wort gegeben hast, dass wir darin lesen und studieren können und dass wir feststellen können, dass wenn wir die Dinge selbst in die Hand nehmen, dass wir, wenn wir das Ruder in die Hand nehmen, ja, wir eigentlich nichts erreichen können. Dass es ein blinder Aktionismus ist, der uns nicht weiterbringt. Vater, hilf uns stattdessen, immer mehr auf dich zu schauen, unser Blick auf dein Wort zu richten, auf deine Wahrheit, uns davon zu ernähren, dass es ja unser Brot des Lebens ist. Herr, hilf uns, dass wir diesen Baum wachsen lassen können, der ja in unserem Leben wächst, und dass wir ihn pflegen können, sodass er eines Tages gute Frucht bringt. Ja, dass wir diese Frucht nach außen zeigen können, dass wir der Welt ein Licht sein können, dass sie sehen, dass wir nicht die Früchte des Fleisches vollbringen, ja, sondern dass wir tagtäglich unser Kreuz auf uns nehmen, dass wir uns selbst verleugnen, dich auf unseren Thron setzen. Und ja, ein Leben, das dich ehrt. Amen.